SRF 3.
Krisenmanagement ungenügend. Der Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt Russland wegen dem Geiseldrama von Beslan. Abschaltdatum offen. Der Zeitplan für den Atomausstieg hängt faktisch auch von finanziellen Überlegungen ab. Fahrtrichtung abwärts. Die rechtspopulistische AfD in Deutschland erlebt nach ihrem Höhen jetzt den Sinkflug. Das ist Info 3 an diesem Gründonnerstag. Am Mikrofon Isabel Meissen. 13 Jahre nach dem Geiseldrama von Beslan in Russland sollen Opfer und Hinterbliebene Schmerzensgeld bekommen. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschieden und Russland verurteilt. Der Einsatz von Sicherheitskräften sei mangelhaft und unverhältnismäßig gewesen mit einem übertriebenen Einsatz von Waffen. Über 330 Menschen starben, als die Behörden damals die Schule mit den Geiseln und islamistischen Terroristen hatten stürmen lassen. Mehr als die Hälfte der Toten waren Kinder. Nun also 3 Millionen Euro Schmerzensgeld und ein klares Urteil. Frage an Russland-Korrespondent David Nauer. Was bedeutet dieses Urteil für ehemalige Geiseln und Hinterbliebene?
Es ist vor allem ein symbolisches Urteil. Es ist eine Genugtuung. Die Menschen, die betroffenen Menschen in Beslan haben in den vergangenen Jahren immer und immer wieder vom russischen Staat Antworten verlangt. Sie wollten vor allem wissen, wie es zur fatalen Erstürmung der Schule kam, wer in den Sicherheitskräften damals die Verantwortung trug und haben eben nie Antworten bekommen. Und jetzt sagt Straßburg, der russische Staat hat Unrecht getan damals.
Opfer und Angehörige von Todesopfern sind nach Straßburg gegangen, weil sie der Ansicht waren, in Russland fänden sie kein Gehör. Wie geht das Land allgemein mit den Opfern von Beslan um?
Also die Betroffenen fühlen sich vor allem ohnmächtig gegenüber einem Staat, das ist so das Hauptgefühl, gegenüber einem Staat, der nicht an einer Aufklärung der Tragödie interessiert ist. Sehr bezeichnend ist da, was im vergangenen Jahr in Beslan passiert ist. Das sind 5 Frauen, die zum Teil Kinder verloren haben, damals mit T-Shirts an einer Gedenkveranstaltung erschienen. T-Shirts, auf denen stand «Putin ist ein Henker». Die Frauen wurden dann festgenommen von Sicherheitskräften und später zu relativ hohen Geldstrafen verurteilt. Und das hat auch in Russland, vor allem in der liberalen Öffentlichkeit, für Entsetzen gesorgt. Man sagte, die Opfer von damals werden quasi kriminalisiert in unserem Staat, wenn sie ihrem Zorn und ihrer Verzweiflung Ausdruck verleihen wollen.
Das Geiseldrama ist jetzt 13 Jahre her. Hat Russland etwas aus dem Beslan-Einsatz gelernt bereits oder könnte es das aufgrund dieses Urteils jetzt tun?
Es ist schon anzunehmen, dass die russischen Sicherheitskräfte inzwischen professioneller vorgehen würden in einem ähnlichen Fall. Was aber Beslan betrifft, ist ein bisschen zu befürchten, und das sagen auch Anwälte von Klägern, dass dieses Urteil nicht viel ändert. Der russische Staat wird zwar wohl die Entschädigungszahlungen überweisen, wie er das meistens tut, wenn er von Straßburg verurteilt wird, aber eine unabhängige Untersuchung der Ereignisse von damals wird es eben wohl nicht geben. Und das bedeutet auch, dass die Menschen in Beslan mit ihren Fragen weiter alleine bleiben werden.
Live aus Moskau, David Nauer, vielen Dank. Russland kann das Urteil noch weiterziehen, es ist noch nicht rechtskräftig. Jetzt zu den Nachrichten. Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den ehemaligen Pädagogen und Buchautoren Jörg Jecke sind die Behörden nun aktiv geworden. Julia Villino.
Polizisten haben sein Haus durchsucht. Das hat die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft mitgeteilt. Außerdem sei eine polizeiliche Einvernahme Jeckes angesetzt worden. Jecke hatte am letzten Freitag sexuelle Kontakte mit mehreren Jugendlichen in den 70er Jahren zugegeben. Einige Tage zuvor hatte ein ehemaliger Schüler Jeckes in einem Buch Missbrauchsvorwürfe erhoben. Bei der Zürcher Staatsanwaltschaft ist deshalb ein sogenanntes Vorabklärungsverfahren im Gang. Dies wegen des Verdachts auf sexuelle Handlungen mit Kindern und Abhängigen. Die Weltgesundheitsorganisation zeigt sich alarmiert über die schlechte Wasserqualität in weiten Teilen der Welt. Noch immer hätten gegen 2 Milliarden Menschen lediglich Trinkwasser, das mit Fäkalien verunreinigt sei, heißt es in dem Bericht. Es seien dringend weitere Anstrengungen nötig, um die Trinkwasserqualität zu verbessern. Und es müsse viel mehr in sanitäre Anlagen und in Hygienemaßnahmen investiert werden. Verschmutztes Wasser verursache verschiedene Krankheiten wie etwa Cholera. Allein an den Folgen von Durchfall würden jedes Jahr mehr als 500.000 Menschen sterben. Beim Kampf um das nordirakische Mosul sind große Teile der Stadt weitgehend zerstört worden. Satellitenaufnahmen und Untersuchungen vor Ort hätten ergeben, dass mehr als 1.100 Gebäude zerstört worden seien. Das erklärte die UNO-Koordinatorin für humanitäre Angelegenheiten im Irak. Massive Schäden gab es demnach besonders im Westteil der Stadt, die als Hochburg der Terrororganisation IS gilt. Der Westen der Stadt ist dicht bebaut und bewohnt, dort liegt auch die Altstadt. Der Versicherungskonzern Zurich Insurance Group hat die Übernahme eines australischen Reiseversicherers abgeschlossen. Für umgerechnet 545 Millionen Franken gehört neu das Unternehmen Covermore zum Zürcher Versicherungskonzern. Damit sei man neu einer der drei größten Reiseversicherer weltweit, teilt die Zurich Insurance Group mit. Covermore ist vor allem in Australien, in Indien und den USA aktiv. Der Theaterregisseur Christoph Marthaler erhält den diesjährigen Kunstpreis der Stadt Zürich, der mit 50.000 Franken dotiert ist. In ihrer Mitteilung schreibt die Zürcher Stadtregierung, Marthaler habe dem Sprechtheater mit seinen komponierten Inszenierungen einen immensen Anstoß gegeben und stilbildend gewirkt. Christoph Marthaler war ab dem Jahr 2000 künstlerischer Leiter des Zürcher Schauspielhauses, das während seiner Zeit zweimal zum Theater des Jahres gewählt wurde. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.624 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 0,685 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,042. Das Wetter. Heute ist es oft sonnig, nur im Osten hat es zeitweise Wolken bei 18 Grad im Norden und 26 Grad im Süden. Morgen ist es im Westen, in den Bergen und im Süden oft sonnig, sonst veränderlich bewölkt bei etwas weniger warmen 16 Grad im Norden und 22 Grad im Süden.
Info 3 Mittag.
Am 21. Mai entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die Energiestrategie 2050. Ein Teil davon ist der Atomausstieg. Bei einem Ja dürften keine neuen Kernkraftwerke mehr gebaut werden. Die alten würden aber weiterlaufen, solange sie sicher sind. Ein fixes Abschaltdatum gibt es also nicht. Die AKW-Betreiber sollen aber über die Auflagen der Atomaufsichtsbehörde zum Abschalten gebracht werden. Diese Auflagen werden immer strenger und darum das Betreiben eines Kernkraftwerks immer teurer. Aus dem Bundeshaus Codin Vinzenz.
Runterfahren, heißt es in Mühleberg übernächstes Jahr. Den dann zumal 47 Jahre alten Reaktor noch einmal flott zu machen, wäre der Betreiberin BKW zu teuer. Die anderen vier Reaktoren im Land haben kein fixes Abschaltdatum. Daran ändert auch das neue Energiegesetz nichts. Stefan Müller-Altermatt, CVP-Nationalrat aus dem Kanton Solothurn, ist ein klarer Befürworter der Energiestrategie. Er hätte sich nicht fixe Laufzeiten, aber verbindlichere Abschaltregeln für die AKW gewünscht. Er wollte ein Langzeitbetriebskonzept mit Sicherheitspolster. Damit hätte ein AKW-Betreiber für einen Zeithorizont von zum Beispiel 10 Jahren aufzeigen müssen, wie er sein AKW bis zum letzten Betriebstag mit einer Sicherheitsmarge betreiben will.
Wenn das Konzept nicht vorliegt und diese Sicherheitsmarge nicht eingehalten werden kann, dann hätte das Werk vom Netz gehen müssen.
Die Strombranche und die bürgerliche Parlamentsmehrheit kämpften mit Erfolg gegen solche Ideen. Aus gutem Grund, findet Michael Frank, Direktor des Verbandes der Schweizer Elektrizitätsunternehmen.
Ja, weil wir uns immer gegen politische Festlegung von Laufzeiten ausgesprochen haben. Und es entspricht immer noch unserer Haltung, Safety first, das ist der Maßstab, ob ein Atomkraftwerk eben laufen gelassen werden kann oder abgestellt werden muss.
Man sehe ja am Beispiel Mühleberg, das System funktioniere. Das ENSI, die Atomaufsicht, mache Auflagen und das Stromunternehmen habe dann die Wahl, investieren oder abschalten. Auch die Atomkraftgegner hoffen jetzt, dass die fehlende Wirtschaftlichkeit die Laufzeit der AKW begrenzt. Ein Ja zur Energiestrategie treibe die AKW noch mehr in die roten Zahlen, hofft Marco Pfister, Politikchef bei Greenpeace.
Durch den Ausbau der Erneuerbaren wird das Angebot erhöht. Durch Fortschritte bei Energieeffizienz wird der Verbrauch reduziert. Das führt zu einem Sinken der Preise und darunter werden die Atomkraftwerke leiden.
Die Gegner der Energiestrategie sprechen im Abstimmungskampf kaum über Atomkraftwerke. Im Flyer des Nein-Komitees kommt das Wort Kernenergie nicht mal vor. SVP-Nationalrat Toni Brunner, der Präsident dieses Komitees, sagt:
In diesem Energiegesetz geht es eigentlich gar nicht mehr um die Kernenergie. Diese Frage ist geklärt. Aber es ist nun mal so, dass dieses Gesetz Staatseingriffe und auch eine Lenkung des Staates beinhaltet, die eigentlich Technologien verbietet, in denen man vielleicht forschen müsste.
Die Gegner tun wohl gut daran, im Abstimmungskampf vor allem andere Aspekte der Energiestrategie zu kritisieren. Denn laut Umfragen will eine Mehrheit der Schweizer Stimmberechtigten lieber eine Schweiz ohne Atomenergie.
Info 3 Mittag.
Frustbier statt Champagnerlaune. Noch vor einem Jahr erlebte die rechtspopulistische Partei AfD einen Höhenflug, wie ihn Deutschland noch nicht gesehen hatte. Das Blatt hat sich gewendet. Die Umfragewerte implodieren. Kann sich die AfD wieder aufrappeln? Die Analyse von Deutschland-Korrespondent Peter Fügeli.
Fast 25% bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt vergangenes Jahr, Umfragewerte von bis zu 15% auf Bundesebene. Das ist vorbei. Die AfD hat ihre Werte je nach Umfrage fast halbiert. Die AfD war wie ein Vogel, der wild mit den Flügeln flattert, auch wenn diese Flügel nicht im Takt schlagen. Egal, es gab politisch Auftrieb. Die AfD provozierte einerseits den Rest Deutschlands und war andererseits ständig im Streit mit sich selbst. Der Krieg zwischen den Flügeln der AfD, zwischen den Rechtsaußen im Osten und den verbal eher Wirtschaftsliberalen im Westen, mobilisierte die Anhängerschaft beider Flügel maximal. Beide sahen sich bestätigt, als ob es sich um zwei verschiedene Parteien handle. Das ist vorbei. Erstens hat es die AfD übertrieben. Zweitens gibt es den Schulz-Effekt. Jetzt gibt es erstmals eine ernsthafte Alternative zu Merkel und vielleicht auch zu einer großen Koalition. Eine alte Regel in Deutschland besagt, große Koalitionen stärken die Ränder. Als SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz als Alternative zu Merkel auftauchte, brachen die Werte der AfD ein. Drittens war 2016 mit der Flüchtlingskrise ein absolutes Ausnahmejahr, das einer Partei wie der AfD außergewöhnlichen Auftrieb gab. Und viertens gibt es den Trump-Effekt. In den USA hat eine Alternative für Amerika die Wahlen gewonnen. Jetzt sehen die Wählerinnen und Wähler in Deutschland, was das in der Praxis heißt.
Was den Tag prägt, berichten und analysieren wir im Info 3, das nächste Mal um 17 Uhr. Im Studio Pascal Schmitz und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.